So, ich danke sehr für die Einladung, hierher zu kommen, obwohl sie mir am Schluss dann doch viele Kopfschmerzen bereitet hat, weil ich als guter Kunsthistoriker, ich bin Kunsthysterikerin, sage ich immer, einen schönen Vortrag vorbereite mit ganz vielen Anmerkungen. Und dann habe ich überlegt, was erzähle ich hier eigentlich? Ich rede ja gar nicht von Kunsthistorikern, sondern ich rede ja von Kunstmachern, Kunstausstellern, Kunstproduzenten, die, sie wissen überhaupt, wovon ich rede. Was soll ich Ihnen schon sagen? Sie wissen, wovon ich spreche. Also habe ich beschlossen, ich nehme ganz gezielt die Position ein. Ich bin Kunsthistorikerin, ich bin ein Beamter des deutschen Staates. Ich kriege öffentliche Gelder dafür, dass ich den deutschen Nachwuchs ästhetisch erziehe. Und aus dieser Position möchte ich jetzt sprechen mit Ihren Vor- und Nachteilen und darüber nachdenken. Ich habe den Zugriff, der angekündigt ist, etwas erweitert und die Überschrift erste ist, im Westen nichts Neues. Ich möchte nur kurz ergänzen, Kunstverein, ich komme aus Frankreich, es ist eine Weile her, dass ich hin und her pendle und eine meiner ersten Erlebnisse war vor wenigen Jahren in Heidelberg, der Kunstverein, wo ich auch, was ist Le Kunstverein? Und in Le Kunstverein, in der Hauptstraße in Heidelberg, habe ich sehr wichtige Kunsterlebnisse gehabt. Und ich muss sagen, dass die Erlebnisse des im Kunstverein, ich habe vorhin kurz mit Klaus Stier gesprochen, wir kannten einen gemeinsamen Freund, einen Künstler, der nannte sich Rolf Schneider. Was dieser Künstler also in mich reingeprügelt hat, war viel wichtiger als zum Teil die Vorlesungen. 1977, wir müssen nach Baden-Baden, ist Richard Serra aus. Richard Serra? Dieses Phänomen Kunstverein, das ist vorhin noch erzählt worden, wenn man das versucht, im Ausland zu erklären, inzwischen ist es ja bekannt, ist was ganz Besonderes. Also meine Kunstgeschichte, ich habe ein kunsthistorisches Standbein und ein kunstvereinisches Spielbein. Aber heute stehe ich auf zwei kunsthistorischen Standbeinen. Also im Westen nichts Neues. Die Themenstellung, zu der wir uns versammelt haben, beschäftigt die Gemüter bekanntlich nicht zum ersten Mal. Abgesehen davon, von den so treffend wie geistreichen Bilanzen von Walter Grass kam in den 90er Jahren über die universitäre Demokratie, Kunst, Markt und Marktgesellschaft, Apologie des Konsums, Kunst und Geld, Konsumglück, seien zum Beispiel nur erwähnt. 1989 widmete die Zeitschrift Kunst und International eine ganze Ausgabe dem Thema Kunst, Werte, Markt und Methoden. Und mein Vorredner Stefan Schmidt-Wulfsen hat damals vor beinahe 20 Jahren den einführenden Aufsatz verfasst und manche seiner damaligen Feststellungen haben kaum an Aktualität eingebüßt. Wenige Jahre später ging das Kunstforum nach und lieferte eine Analyse des Betriebssystems Kunst 1994, die ebenfalls im Wesentlichen nach wie vor treffende Mechanismen, die Mechanismen, Agenten und Faktoren der sogenannten Kunstwelt zu erfassen versuchte. 2001 fand in Köln eine Ausstellung zum Thema Kunstwerte statt und so weiter. Auch die Kunstgeschichte hat in den letzten Jahren sehr viel Institutionsgeschichtliches nachgeholt. Einiges hat die Lage in den ausgehenden 80er Jahren mit der heutigen gemeinsam, vor allem sogenannten Kunstmarktboom und die immer offener zutage tretenden Vermarktungsinteressen und Instanzen, die auch von Künstlerinnen offensiv artikuliert werden. Damals, in den 80er Jahren, kam eine Figur wie Jeff Koons auf und dessen künstlerische Strategien kulminierten in dem, wie Sie, wenn Sie die Zeitung gelesen haben, heutigen also Auktionsrekorden. Inzwischen hat sich die Lage weiter zugespitzt und auf Jeff Koons folgt die Generation der JPA mit Damien Hirst, hat den Stab übernommen. Und während in den frühen 90er Jahren noch Zeitschriften entstanden wie Wolkenkratzer und Texte zur Kunst, sind heute Zeitschriften wie Art Investor oder Monopol angesagt. Obwohl einiges also an den Kunstmarktboom der 80er Jahre erinnert, hat sich jedoch vieles verändert, nicht nur in den Rahmenbedingungen. Die sogenannte neoliberalistische, postindustrielle, kapitalistische westliche Gesellschaft hat gerade zur Zeit durch die prekäre Ökonomie der USA schärfere Züge angenommen, auch die Kunstwelt. So wie die westlichen Gesellschaften zunehmend mehr vom Diktat der globalisierten Kapitalströme gebeutelt werden, hat sich entsprechend die Kunstwelt weltweit ausgestreckt. Es ist gerade erwähnt worden, Dubai, China, Afrika und so weiter. Zugleich haben bestimmte Agenten und Instanzen an Macht gewonnen. Die Großsammler, die Messen, die Museenstrust, Guggenheim, Tate und Louvre, die in neue Wettstreite um Deutungshoheiten getreten sind. Der neue Lifestyle- und Turbokapitalismus hat neue Strukturen geschaffen, die sich auch in der Kunstwelt niederschlagen, wie der Erfolg von Magazinen, die Kunst, Leid und Hype vermarkten oder die Quote von Großausstellungen symptomatisch beweisen. Distribution und Rezeption sind also dem Zeitgeist gefolgt, die Frage so auch die Kunstpraktiken. Während offensiv öffentlich über Kunst und Kapital nachgedacht wird, haben die jungen Künstlerinnen viel anschmiegsamere Strategien entwickelt als früher. Also wenn man vergleicht, was Joseph Beuys gemacht hat, mit dem, was Herr Hirst oder Toni Segal machen, ist ja auch interessant. Die veränderten Vorstellungen und Strukturen von Öffentlichkeit, von solchen Schnittstellen zwischen Kunstinstitutionen, sind ebenfalls inzwischen eine Binsenwahrheit und keine neue Erscheinung. Bekanntlich haben schon in den 60er Jahren Künstlerinnen Institutionskritik betrieben und versucht, die Kontrolle über das Werden und Wirken ihrer Werke zu behalten. Diese Reflexionen haben heutzutage teilweise die Museen selbst übernommen. Während früher die Künstler gegen die Museen kämpften, sind die Museen zu Reservaten für Künstler geworden. Wenn sie nicht, wie es der Fall der meisten staatlichen Museen in Deutschland ist, vor allem den Geboten der Quotenwirtschaftlichkeit gehorchen müssen. Klaus Bußmanns Feststellung in einem sehr interessanten Symposium, genannt Public Space, Public Art, in Münster 2003, stellte er fest, dass Nachdenken über die Bedeutung der Museen ist Teil der gegenwärtigen Kultur geworden. Trifft zu. Es fragt sich nur, wer die Frage beantwortet. Der Kulturreferent, der auf ansteigende Besucherzahlen hofft, der Immobilienmakler, der auf die positive Gentrifikationseffekte spekuliert, der Urbanist, der auf den Bilbao-Effekt rechnet, oder das Kunstpublikum, das draußen vor Städten ansteht. Das kommt, um die Quote zu liefern. Das zunehmende Diktat des Ökonomischen, die ja nicht nur die Kunstwelt bestimmt, ist aber nur ein viel beschworener und diskutierter Aspekt, die damit einhergehende Veränderungen des Status künstlerischer Praktiken in der Gesellschaft ein viel weiteres, komplexeres, schleichenderes und weniger besprochenes, reflektiertes Moment ist weniger, wie gesagt, reflektiert worden. Ich vermute, dass eine der Impulse für diese Veranstaltung, wenn von Werte gesprochen wird, das ist. Werte, welche denn? Ex academia lux? Fragezeichen. Ich möchte betonen, dass ich bewusst als Kunsthistorikerin spreche, als Vertreterin von Academia, Mitglied einer aussterbenden Spezies, repräsentiere ich doch das schwer vergeudete Humankapital, wie das unlängst mal hieß. Und wird doch die wunderbare alte Humboldt-Universität gerade eben, die noch, wo man noch in den Genuss von der Freiheit von Lehre und Forschung kam, der wird gerade gar ausgemacht. Als verbeamteter Wissenschaftler kann ich mir noch die Freiheit der Meinung leisten, auch in Sachen Kunst, die ich ansonsten in der großen, weiten Kunstwelt selten sehe, die durchweg von Interessen bestimmt wird. Ich habe mir mal erlaubt, in einem Vortrag vorzuführen, dass Gerhard Richter brillant, aber irrelevant sei, dass zuhörende Museumsdirektoren entglitt das Gesicht. Durch Zufall wurde diese Proceedings nicht publiziert. Ich komme darauf zurück. Ich nähere mich also auf unsere Fragestellung von der spezifischen Warte aus, deren Spezifik ich mal kurz skizzieren möchte, damit meine Wertmaßstäbe deutlich werden. Kunstgeschichte und Gegenwart. Ich betone den Standort Academia zunächst als klare Absetzung des kunsthistorischen Vorgehens gegenüber denen der Kunstkritik. Was nicht ausschließt, dass man als Kunsthistoriker zum Teil als Kunstkritiker tätig ist. Ich möchte den Standpunkt dennoch betonen, da der Unterschied der Kunstgeschichte zur Kunstkritik, dass ich meine auf Transparenz mit Transparenz arbeite, also meine Erkenntnisinteresse und Ziele lege ich auf den Tisch. Traditionell befasse ich die Kunstgeschichte mit historischen Positionen der Kunst, während sich die Kunstkritik mit ihrer jeweiligen Gegenwart, also ohne Distanz, dem Kunstgeschehen stellen muss. Dass die Kunstgeschichte sich in der akademischen Lehre mit der Moderne und Gegenwart befasst, ist eine noch recht neue Erscheinung, ca. 15, 20 Jahren. Entsprechend ungefestigt und schwankend ist das Terrain. Es wäre ein Thema für sich, die Differenz zwischen der Kunstgeschichte der Museen und der Kunstgeschichte der Universitäten und das gespaltene Verhältnis der Gegenwart, speziell in Deutschland, zu reflektieren. Aber dazu ist jetzt keine Zeit. Ich möchte nur kurz erinnern, was oft vergessen wird, dass gerade in Deutschland sehr viel, am Beginn der Moderne es Kunsthistoriker, Museumsdirektoren waren, die sich für die Moderne eingesetzt haben. Dass gerade in Deutschland ein großer Diskurs über die Rolle der Moderne der Gesellschaft geführt wurde. Dass in Deutschland Museumsdirektoren dachten, dass von den Museen die Reform der Gesellschaft ausgehen konnte. Also dieser Impuls, das ist etwas, was man vergisst. Die Frage, warum das Fach Kunstgeschichte so eine Scheu vor der Gegenwart der Moderne lange hatte, vermutlich, weil das Instrumentarium dann nicht mehr greift, aber vor allem wegen der Nähe zum Markt. Weil es alles, was nicht mit edler Einfalt und stille Grüße, mit Interesse und Wohlgefallen zu tun hat, nicht wissenschaftlich angebracht war. Was ist Kunstgeschichte eigentlich? Eine Vorgehensweise, ein Fach, eine Disziplin? Von welcher Kunstgeschichte spreche ich eigentlich? Denn in den Publikationen, in welchen ist die Frage, von Autoritätsstrukturen, von den verändernden Schnittstellen zur Öffentlichkeit, wenn Museumsdirektoren heutzutage Eventmanager oder Kaufmänner sein müssen. Wie Sie wissen, sind die jüngeren Museumsdirektoren selten noch Kunsthistoriker. Kunsthistorische Kompetenz ist nicht gefragt. Man muss Eventmanager sein. Und heutzutage müssen wir unsere Studenten für Art Consulting, Banken, Versicherung, für die Freizeitgesellschaft vorbereiten. Wir sprechen von Ausbildung, nicht mehr von Studium. Auch dies ist Teil der ästhetischen Erziehung in Deutschland. Man spricht von Elite, von Kompetenzen und fährt den ganzen Laden runter. Noch wird weitgehend ignoriert, dass die Veränderungen der Kunst- und Kulturszenen auch die Kunstgeschichte unmittelbar betreffen. Ich möchte betonen, dass mir klar ist, dass der Glauben an die reine Forschung und die Unschuld von Akademie in ihr Glauben eine Fiktion ist. Auch seien, bevor man sich mit der Materie selbst befasst, die Reibungsverluste in Akademie nicht verschwiegen. Wie viel Energie wird verschwendet, um den eigenen Status zu behaupten, um Einfluss oder Wichtigkeit zu steigern? Wie viel verdanken akademische Diskurse auch diesen Ritualen? Wie viel verdankt die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst Karrierestrategien, sofern sie überhaupt stattfindet? Überlegungen, man folgt modischen Trends, man beschäftigt sich mit Medienkunst, mit der Documenta. Was ist gerade opportun angesagt? Auch darüber sollte man Rechenschaft ablegen. Wie geht die Kunstgeschichte selbst mit den Klischees zur modernen Kunst um, zu der sie eigentlich maßgeblich beigetragen hat, ohne sich darüber je Rechenschaft abzulegen? Sie steht sich selbst im Wege, die Fragen stehen doch im Raum. Das Bewusstsein davon, was Kunst sei, ein Konstrukt, hat sich verändert. Man weiß heutzutage um das Spiel der Kräfte und Institutionen, die am Kunstprozess beteiligt sind, die Rolle des Kunsthandels, der Kunstmuseen, der Kunstvereine, der Kunsträume, der Zeitschriften. Kunstgeschichte hat erkennen müssen, dass sie nur ein Baustein ist des Betriebssystems Kunst, aber auch, dass sie Teil des Systems ist. Das ist bei vielen, denke ich, der Grund des Widerstands, sich der Gegenwart zu stellen. Zurzeit, wenn sie überhaupt vorkommt im Bereich der Gegenwart und der Moderne, ist sie vor allem als Steigbügelhalterin oder als Durchlaufmesser für den Kunstmarkt gefragt. Man schreibt Magister- oder Doktorarbeiten über Innenkünstler. Es gibt Unmengen über Jeff Wohl, Cindy Sherman, Gerhard Richter, Eliasson und so weiter und hofft sich Aktualität oder einen Karriereschub. Wie könnte da ein kritisches Wort der Distanz eingenommen werden? Spätestens, wenn die Abbildrechte für die Werke verweigert werden und eine strenge Witwe für die Orthodoxie der Lehre sorgt, ist es Schluss mit der Wissenschaft. Das Hauptproblem, wenn Studenten, Studentinnen, Studierende sich mit Gegenwartskunst befassen wollen, wir haben immer Streit darüber, über die Literatur. Es gibt viel Literatur, viel Information, aber wenig Wissenschaft. Und die Literatur zur Kunst der Moderne, die die wunderbaren Regale zum Beispiel der Gebrüder König füllt, ist zu 99,9% Promotionsliteratur, aber keine wissenschaftliche Literatur. Und es ist sehr schwierig, Studenten beizubringen, wie man mit der Unterschied zwischen Promotionsliteratur und wissenschaftlicher Literatur. Wo steht die Kunst heute von meiner Warte aus gesehen? Die Gegenwartskunst ist, wie bekannt, Mittelpunkt des Interesses der hippen Event- und Konsumkultur, ein Luxusprodukt, das vor allem wegen seiner Preise, Sammler- und Erlebnisqualitäten gepriesen wird. Man nutzt sie zur Gentrifikation, zur Sicherung und Optimierung der Wirtschaftsstandorte. Der Erfolg des Marketings, ich erinnere nur hier in Berlin an die MoMA in Berlin und die Nacht der Museen, beschert auch traditionellen Museen zuweilen die von der Kulturpolitik begehrten Quoten. Diese äußeren Symptome für ein scheinbar gesellschaftliches Interesse werden jedoch nicht inhaltlich hinterfragt. Eine Meldung im Feuilleton der SZ vom 5. Mai 2008 oder heute nochmal verstärkt, sieht indessen ein Umdenken. Dort berichtet unter der Schlagzeile »Geschlossene Gesellschaft« davon, dass die Touristenströme und Besuchermassen den Museen zu schaffen machen. Und die Institute beginnen sich zu wehren gegen den eigenen Erfolg. Was heißt Erfolg? Wir wissen alle, kennen die berühmten Beispiele, Bonn ist ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Nacht der Museen und bei Konzerten den Besuchern Freikarten fürs Museum gibt. Von den berühmten Freikarten werden nicht mal 2% eingelöst. Interessanterweise, gerade zur Zeit, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Orte anderer Qualität, wie hier die Tagung. Sogar in Postilien des Zeitgeists wie Monopol und Art interessiert man sich plötzlich für Kunstvereine. Eine Marktlücke für Orte, die jenseits des Zeitgeistes der Marktinteresse als Labore für Experimente gelten. Es scheint sie also doch noch zu geben. Interessanterweise scheint die Lektüre älterer Texte wie Adornos Kulturindustrie wieder in zu werden. Wer spricht und worüber? Scheinbar boomt die Kunst, vor allem gibt es mehr. In dem wunderbaren rosaroten Buch von Jörg Kaiser über plötzlich diese Übersicht, der über die Kriterien. Es gibt in der ganzen Literatur im Moment, ich glaube, es gibt 8 verschiedene Bücher, die Ihnen erklären, wie man gute zeitgenössische Kunst erkennt. Und Jörg Kaiser stellt fest, von allen gibt es mehr, nur von einem gibt es weniger. Doppelpunkt, Kriterien. Und gerade, wie gesagt, entsteht eine neue Kunstsparte. Bücher, die Ihnen erklären, wie man gute Kunst erkennt. In keinen wird irgendein Kriterium angegeben. Dass die Kunstkritik schon lange kapituliert hat, ist eine Binsenwahrheit. Sind doch die Autorinnen viel zu sehr von der Kunstwelt abhängig? Wo findet eigentlich ein Diskurs über Inhalte und Gehalt und Funktion der Kunst statt? Was heißt eigentlich Neu-Leipziger Schule? Was wird dort verhandelt? Oder was tragen die Werke von eines Andreas Gursky oder eines Thomas de Monde der Fotografie oder den Vorstellungen der Aufgabenmöglichkeiten von Kunst wirklich bei? Ich bin übrigens gebeten, ich hatte mir erlaubt, innerhalb eines Fototalks mich sagen wir so, nicht so positiv an Herrn Gursky zu äußern. Und ich wurde gebeten, willst du das auch drucken? Es traut sich niemand. Die erste Kritik über Gursky erscheint demnächst von mir geschrieben. Es wird seinen Preisen keinenfalls schaden. Ich weiß nicht, ob Sie die Einladungskarte von Herrn Gursky zur Ausstellung in Darmstadt bekommen haben. So ein Karton, man kann es als Tablett benutzen. Der Preis dieses Kartons hätte gereicht für ein Vierteljahr, glaube ich, Kunstvereinsarbeit. Wieso gibt es Trends oder Aufmerksamkeitsverlagerungen, wie zum Beispiel gerade jetzt zur Zeichnung? Wie könnte man andere Diskurse, ein anderes Bewusstsein für Art und Funktion, Wesen und Rolle und Orte der Kunst schaffen? Die Kunst, von der wir sprechen, ist bekanntlich im 19. Jahrhundert entstanden. Zusammen mit den Museen ist auch die Kunstgeschichte entstanden und das sich rasch organisierte Betriebssystem Kunst. Die moderne Kunst entstand bekanntlich frei von Aufträgen, zunächst in Opposition zur offiziellen Kunst der Akademie und Salons und musste sich eigene Plattformen schaffen, um an ein Publikum und Kundschaft zu kommen. Die sogenannte Autonomie bzw. Freiheit der Kunst bedeutete, dass sie sich exponieren, aussetzen, ausstellen musste, um Öffentlichkeit zu gelangen. Daraus entstand das Netzwerk der Distribution aus Promotoren, Kunstkritik, Galerien, Rezipienten, Sammler und Medien und das sich rasch funktionierende Betriebssystem Kunst etablierte. Paradoxerweise strebten dennoch alle Avantgarden dann doch eine Aufnahme im Pantheon der Museen, dem normsetzenden offiziellen staatlichen oder städtischen Kulturmaschinen, die als Schatztruhen der sogenannten kulturellen Erbe für die nationale Identität oder das kulturelle Selbstverständnis entstanden waren. Während also Realita die neue Freiheit, also Markttauglichkeit hieß, erprobt wurden, priesen die Ästhetik und die Kunstgeschichte die Autonomiepflege, die Illusion der Marktferne. Zur Verdrängung des neuen Warencharakters der Kunst hat die akademische Kunstwissenschaft wesentlich beigetragen. Und das ist wichtig, dass man das sieht, dass der Job der Kunstgeschichte ganz lange Zeit war, sozusagen, zu verbrämen, worum es eigentlich ging. Also diesen ganzen Überbau aus Autonomie, Freiheit, also die Verbrämung der realen Verhältnisse, das ist die Aufgabe der Kunstgeschichte gewesen. In der Kunstgeschichte ist es lange als unfein, von real existierenden Zwängen zu sprechen. Materialistische Kunsthistoriker wie Benjamin Einsteinhauser wurden lange geächtet. Kunst war immer ein Luxus der feinen Leute. Die moralische Entrüstung über das Sponsoring noch in den 90er Jahren hat Graskamp sehr einleuchtend als Kompensation für den Verlust der gutbürgerlichen Illusion der reinen Kunst erkannt. Weder hierin, also in der Realitätsferne der Diskurse, noch im Streben und Wollen der Künstlerinnen hat sich viel geändert. Wenn heute keiner mehr Künstler im bürgerlichen Sinn sein wollte oder sich selbst vermarktet im Netz oder wie auch immer, letztlich ist das ultimative Ziel eines jeden Künstlers die Aufnahme in der Kunstgeschichte und vor allem im Museum. Die Kunstgeschichte hat sich lange, wenn überhaupt, nicht also mit den Schnittstellen der Kunst nach außen befasst. Ausstellungen, Museen schreiben die Kunstgeschichte in der Öffentlichkeit. Doch wer schreibt diese öffentliche Kunstgeschichte? Wer macht die Ausstellungen? Wer betreibt die Museen? Die Ergebnisse der Wissenschaft landen sehr selten in Ausstellungen. Das Museum ist nach wie vor die große Wertmaschine, die offiziell sanktionierte, arrivierte Kunst. Ursprünglich hatten sie, es ist vorhin erwähnt, einen Bildungsauftrag. In den 70er Jahren begann man sich zu öffnen, zu demokratisieren. Man arbeitet an der Zugänglichkeit. Sie erinnern sich, Museumspädagogik war das Motto der Zeit. In den 80er Jahren hat man die Pädagogik wieder runtergefahren, die Schrifttafel wieder weggenommen und sie wieder zu Tempeln ausgebaut. Es musste ein besonderes Erlebnis für die Massen wieder her. Immer mehr wurde sie Teil des Kultur des Spektakels. Als Kontrast, 70er Jahre, das Beispiel Sprengelmuseum Hannover oder Centre Pompidou und 80er Jahre, nehmen Sie Orsay oder nehmen Sie den Branca in München, der Unterschied. Soweit das leicht vereinfachte Bild der Lage, wobei bekanntlich Blockbuster-Ausstellungen großen Zulauf haben, während das normale Museumsgeschäft lahmt. Zurzeit ist die Kunst in der allgemeinen Wahrnehmung der Medien vor allem als Luxusprodukt präsent. Was Kunst sonst noch alles verhandelt, ist nur in der Theorie oder in spezialisierten Öffentlichkeiten präsent. Darunter auch die Kunstvereinsöffentlichkeit. Ich möchte hier kurz auf die recht treffende Charakterisierung der Lage durch Stefan Heidenreich zitieren, der ein witziges Buch 1998 geschrieben hat, ein sehr kluges Buch, dessen Titel »Was verspricht die Kunst?« heißt, hier im Berlin Verlag erschienen. Ich zitiere 1998. Die Kultur der Gegenwart ist von einer paradoxen Situation gezeichnet, dass sie unter der Bezeichnung Kunst eine eng begrenzte Sparte als institutionalisierte Hochkultur einen Speicherplatz der Geschichte sichert, während die eine Industrie, die auf Institutionen und Theorien nicht angewiesen ist, das alltägliche kulturelle Leben bestimmt. Zitat Ende. Das Auseinanderklaffen von E- und U-Kultur, von dem man dachte, die Pop-Art habe es überwunden, waltet nach wie vor. Wie Heidenreich feststellt, die Institutionen, die vor allem die Museen, nach wie vor letztlich die Kunst honorieren, die ihren Bedürfnissen und Strukturen bedienen. Wenn Sie daran denken, dass im Museum eine Pinakothek der Moderne gebaut worden ist, also als würden heute noch Bilder geproduziert werden. Bezeichnenderweise ließ die wissenschaftliche Analyse der öffentlichen Wirksamkeit der Kunst und der Strukturen ihrer Genese zugenommen. Es gibt sehr viel Literatur, Recherchen dazu, aber nicht öffentlich. Stattdessen boomt eine Primärliteratur der Selbstverewigung. Es gibt ganz viele, also es gibt eine Unmengen Literatur, es hat noch nie so viele Kataloge gegeben wie heute. Ich erinnere daran, in den 70er Jahren gab es eine kritische Literatur, die Künstler haben also darüber reflektiert. Heute schreiben Künstler selbst ihre Werkverzeichnisse, Beispiel Gerhard Richter. Sie haben ihre, wie ich es nenne, Bedeutung-Erzeugungskombinate, wie Elgar, Butin, Buchloh. Versuchen Sie mal dagegen anzustinken. Kenner des Betriebssystems Kunst wie Monsieur Karl-Heinz Schmidt, der mit seiner viel geschmähten, noch viel gelesenen Hausbuchstil Kunstzeitung, die nicht wenig andere Zeitschriften im Boden und Füßen weggenommen hat, eine Reihe herausgibt, genannt Statements, ist dann so frei, auch Ende 90er Jahre die Umbrüche im Kunstmarkt zu analysieren und die Beschleunigung der Prozesse zu bedauern, an denen er selbst maßgeblich beteiligt ist. Und diese Fülle von Literatur ist sehr interessant, also die ganzen Quellen, jeder Sammler, jeder Kurator, jeder Gedanken wird gedruckt. Es entsteht ein enormes Archiv, sowohl in der Statement-Reihe wie auch in der Reihe des Verlag der Kunst in Dresden, wo wunderbare Texte zu Minimal, zu Concept Art erscheinen, also wirklich eine Quellensammlung, aber in der gleichen Reihe sind dann Texte gedruckt, neben Marshall McLuhan kommt dann auch Babias oder Belting. Also es wird alles gedruckt, unredigiert. Ein Problem für die nächste Generation, weil was gedruckt ist, ist ein Buch und Wissenschaft und die können nicht mehr unterscheiden, was redigiert, überprüft worden ist, was nicht recherchiert worden ist. Das heißt, es zeichnet sich hier die scharfen Kanten der Verteilungskämpfe besser ab. Es gibt einen großen Markt, in den Medien, viel Produktion dessen, was ich Promotionsliteratur nenne, aber sehr wenig fundierte Literatur, die auch etwas schwerer verdaulich ist. Es gibt sehr viel, was ich so Reader's Digest Literatur nenne. Wie erkenne ich Rokoko? Wie erkenne ich Renaissance? Schnellkurs Fotografie. Aber sehr wenig geben sich Mühe. Es gibt auch sehr gute Literatur, die die komplexen Zusammenhänge auch leicht verständlich, aber durchaus kritisch erklären. Aber sie finden nicht so eine große Öffentlichkeit. Sie finden keinen Taschenverlag, der das dann publiziert. Es gehen mehr Menschen ins Museum. Es reden mehr Menschen über ihr Verhältnis zu Kunst. Aber diese Literatur, wir haben vorhin davon gesprochen, Sie haben vom Voyeurismus gesprochen, es gibt einen großen Voyeurismus. Ich denke auch, dass diese Literatur zum Teil sehr viel mit diesem Exhibitionismus, Voyeurismus zu tun hat. Der Sammler als Gefährte des Künstlers, wie das früher vorkam, ist selten noch der Fall. Manchmal frage ich mich, warum muss er seine Marotten der Öffentlichkeit aufoktroyieren? Geht es in dieser Literatur, dieser Paketesliteratur der Agenten des Betriebs in Kunst, geht es selten um Kunst. Man erfährt etwas über die Vorlieben des Sammlers, des Kurators. Es ist Teil unserer exhibitionistischen, voyeuristischen Kultur. Die Kunst sehen als Big Brother eine Elite sozusagen. Worum sie sich mit Kunst befasst, was sie Kunst soll, wird selten besprochen. Nochmal ein anderer Blick. Sind die Museen nicht auch die Orte, in denen der Geschmack der früheren Oberschichten einem als kulturelles Gedächtnis verkauft wird? Was hatten zum Beispiel die Einwohner Roms im 16. Jahrhundert mit der Sixtinischen Kapelle gemeinsam? Und die Medici in Florenz waren auch nur Parvenus, die ihren neuen Aufstieg mit der Kunst Michelangelos verbrämt haben. Wer vermag heute noch einen anderen Blick auf die Kunstgeschichte bieten? Auch selbstkritisch jenseits der Gebote des Zeitgeists. Hier kann oder soll die spezifische Lage und Kapazitäten einer marktunabhängigen künstlerischen Forschung vielleicht greifen. Die Erkenntnisse ihrer Diskurse sollten auch offensiver publik gemacht werden können und sollten sich dabei von den Diskurshüllen befreien, so wie die Diskurshülle Autonomie der Kunst. Apropos Werte, von welchen sprechen wir? Es gibt Kultwert und Ausstellungswert, ein wichtiger Text von Walter Benjamin, der analysierte die Veränderung der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft. Dann den Marktwert, künstlerischer Erfolg. Heißt erfolgreich sein noch bedeutend sein? Ein Blick ins Musée d'Orsay mahnt zur Vorsicht. Sie erinnern sich daran, dass bis 1982 das Gros der Kunst, die im Musée d'Orsay heute zu sehen ist, überhaupt nicht zu sehen war. Und heute sieht man eine Kunst, die man damals nicht gesehen hat. Ich möchte nicht wissen, was in 30 Jahren rückblickend noch ins Depot wandert und hängen bleibt. Es gibt einen Symbolwert. Es gibt einen Gebrauchswert. Es gibt Wirtschaftswerte, siehe Beuys. Welche Werte werden von welchen Kriterien bestimmt? Was wollen wir von der Kunst? Was erwarten wir? Wer bestimmt, was hohe, was gute Kunst ist? Nur zur Erinnerung, die sogenannte hohe Kunst. Geschichtlich war Kunst immer mit Macht verbunden, religiös oder weltliche. Sie hat immer der Vermittlung und Festigung symbolischer Ordnungen, der Repräsentation und Imitation von Machtinteressen gedient. Auch die Kunst der Renaissance diente der Verfestigung der Macht und Selbstdarstellung der Parvenus, der Päpste, der Medici, konkurrierende Herrschaftshäuser. Damals war es nicht Benz gegen Toyota, da war es Borromini gegen Medici. Kunstgeschichte hat nicht wenig dazu beigetragen, diese Ebene zu verklären. Während man heute über die neureichen Russen die Nase rümpft, schreibt man fleißig Hausarbeiten über die Borominis und die Imhoffs. Die kulturelle Kunst und Veredelung von neureichem Geld hat eine lange Geschichte. Bislang hat die Konstruktion der Legende von der Autonomie der Künstlerinnen und der Kunst abgelenkt vom Status des Exponates, der Ware, des Kompensationsfetisches in der entzauberten Welt des modernen Kapitalismus. In der Theorie ist vieles möglich und sie hat viele unserer Vorstellungen und Klischees geprägt. Das berühmte Projekt der Moderne, von dem Habermas und Adorno geträumt haben, diese Idee der Avantgarde, der Kulturkritik, der Emanzipation. Wie sieht es in der Praxis aus? Sind diese Ideale mit institutionellen Interessen zusammenzubringen? Kann man Emanzipatorisches auch institutionell durchsetzen? Museen und Ausstellungen sind Bildungsinstitutionen, elitär und abschreckend. Museen entstanden zunächst zur Bildung des guten Staatsbürgers. Museen waren immer eine Machttechnik zur Disziplinierung der Gesellschaft. Von der Bildung zur freien Entfaltung war ein langer Weg. Dass Bildungsinstitutionen alle gleichermaßen offen stehen, ist eine bürgerliche Konstruktion. Das hat uns Bourdieu vor 30 Jahren schon gelehrt. Kultur für alle oder Kultur mit allen? Museum als Labor? Ort der Reflexion über das, was es selbst tut? Selten. 1998 hat im Museum of Contemporary Art in New York ein Kurator einen Ausstellungszyklus gemacht, wo er das Museum und seine Mechanismen vorgeführt hat. Nach dieser Ausstellungsserie ist er geflogen, war arbeitslos. Kunstvereine hingegen sind bekanntlich Orte, an denen Bürger sich ursprünglich Zugang zur Kunst der Gegenwart beschafft haben, aber letztlich in Nachahmung des Adels und mit Anspruch auf soziale Distinktion. Und auch heute noch, woran misst man den Erfolg eines Kunstvereins? Daran, dass der Künstlerin entdeckt und dann wieder in den Erfolgsschiene Kunstmarkt, Museen einspeist. In den 70er Jahren wurden andere Modelle gedacht, statt Unterordnung, Selbstermächtigung, Störung, Selbstreflexion. Aber alle diese Strategien wurden vom Betriebssystem Kunst eingeholt. Ich erinnere nur an die Arbeit von Hans Hake on Social Greed 1975, die Kunst als gesellschaftliches Schmiermittel reflektierte. Was könnte, was sollte ein emanzipatorisches Sprechen in der Kunst- und Kulturvermittlung sein? Ausstellungen dienen vor allem der Vermittlung von Werten, was offiziell als wertvoll gilt, zur Kanalisierung von und Weitergabe gesellschaftlicher Normen. Vermittlung kann aber auch als Gegenkanalisierung eingesetzt werden, wie das zum Beispiel massiv auf der Documenta 11 praktiziert wurde. Es ist zum Glück in den Plattformen und den Katalog verschwunden und hat leider, zum Glück oder leider, keine Breitenwirkung entfaltet. Was wollen also Institutionen wie der Kunstverein als der Markt oder andere Non-Profit-Institutionen wie das Museum? Wenn Kultur zum Aufpolieren des Firmenimages dienen soll, kann eine künstlerische Verweigerung auch ein Korrektiv sein? Wer erfährt davon? Und um nochmal Frau Maria Lind zu zitieren, die vorhin zitiert wurde, ich hatte mal ein Gespräch mit ihr über dieses komische Doublebind von bestimmten Kunstvereins Kuratoren, die die Nase rümpfen über diejenigen, die ihnen das Geld geben, damit sie ihnen ans Bein pinkeln. Aber das war immer ein Problem der Avantgarde, dass sie ein System kritisieren, von dem sie abhängig sind. Und dass man aus dieser komischen Dichotomie nicht rauskommt und dass man vielleicht dieses, also ich denke, der Fall, also Marianne München war speziell, aber also die Kooperation, die Baumann hat vorhin auch erwähnt, in dem Kunstverein, die Spannung zwischen dem künstlerischen Leiter, dem Vorstand und dem Mitglieder ist eine besondere Situation, aber ich denke, es ist eine sehr demokratische Situation, wo sehr viel passiert, sollte vielleicht eine größere Öffentlichkeit finden. Die Konsequenzen davon, erstens sollte man vielleicht den Kunstbegriff revidieren, überhaupt mal befragen, was wir damit meinen, wenn wir davon reden. Und zweitens, jetzt von meiner Warte aus gesehen, sollte die Kunst vielleicht mal ihre Mittäterschaft offensiver verantworten. Wir sind ein Agent des Systems, wir konstituieren die Gegenstände mit, über die wir sprechen, und zwar nicht nur strukturell hermeneutisch, sondern auch ökonomisch und politisch. Darüber sollten mehr Rechenschaft abgelegt werden und uns, wie gesagt, nicht nur als Durchlauferhitzer für den Kunstmarkt missbrauchen lassen. Die Kunst ist dann gefragt, wenn, also wir sind Teil einer Wertschöpfungskette und am Schluss darf die Wissenschaft die TÜV-Plakette geben, das ist okay. Außerdem muss man sich klar machen und öfter mal vielleicht auch thematisieren, dass es heutzutage eine große Konkurrenz dessen, was ich Manager of Meaning nenne, etwa durch die augenblickliche Explosion sich überschlagender und utilisierender Diskurse im Betriebssystem Kunst. Die Künstler, die Kuratoren, die Sammler, die Kritiker, die Händler, jeder gibt ein Buch heraus, jeder schreibt seine Memoiren, jeder publiziert, gibt Interviews. Die wenigen, die wirklich arbeiten, noch am wenigsten. Deswegen habe ich mich gefreut, immerhin, dass die Art über die Kunstvereine, also über die Arbeit der Kunstvereine, für eine größere Öffentlichkeit spricht und nicht nur in kleinen Katalogen, in kleiner Auflage, die dann zu 5 Euro Ende des Jahres verkauft werden. Die Zeitgenossenschaft ist oft in der Kunst eine rein kosmetische, mehr trendy als zeitgemäß. Man sollte sich konstruktiv mit den neuen Erfordernissen auseinandersetzen, erstmal versuchen, sich klar zu werden, um was es geht dass man überfordert ist. Also ich bin zum Teil absolut überfordert. Gibt es aber auch zu. Also man sollte etwas bescheidener auftreten und sich nicht ständig als, wie gesagt, Manager of Meaning aufführen. Die Selbstherrlichkeit der Kunstkritik, der Kunstkritiker und mancher Vertreter, Vertreterinnen des Faches über ihren Objekten sollte man vielleicht mal in Frage stellen. Man muss als Kunstwerker inhaltlich und methodisch ein ungesichertes Terrain betreten. Man muss sich genauso exponieren wie die Werke. Und wenn man das nicht gerne macht, verbarrikadiert man sich mit einem unglaublichen Jargon. Ich habe einen kleinen Exkurs, der nennt sich Making Modernism. Seitdem es Kunst gibt, ist sie eingebettet in ein Netzwerk von Machtspielen, Repräsentationen, Distinktionen. Die Konkurrenz der Höfe in Burgund, Niederlanden, den Stadtstaaten, Republiken. Bereits zu Beginn der Renaissance entstehen Märkte für Grafik und Bilder. Vorhin wurde davon gesprochen, dass Eliasson Unternehmer ist. Dürer war Unternehmer, Selbstauftraggeber. Der war der erste moderne Künstler, hat auf dem Markt seine Grafik verkauft, hat in Venedig gegen Copyright gekämpft. Caravaggio hat seine Bilder in Farbengeschäften verkauft. Sonntags gab es in den Klösterhöfen Märkte für Grafik. Poussin konnte sich nur halten, weil er einen eigenen Hofstaat von Sammlern um sich gehalten hat. Kunst hat sich immer vermarktet. Oskar Bettmann hat das wunderbare Buch geschrieben, Ausstellungskünstler, wo er nachweist, dass seit dem 17. Jahrhundert Künstler ihre eigene Ausstellung im Atelier gemacht haben, um sich durchzusetzen. Kaspar Friedrich hat den Teschen Altar in seinem Wohnzimmer ausgestellt. Es hat immer Initiativen gegeben. Und die Kunst ist immer gemacht worden von bestimmten Persönlichkeiten, von Kunstschriftstellern, Galeristen, Museumsdirektoren. Denken Sie nur an Baudelaire, Durand, Ruel, Kahnweiler, Kassierer und so weiter. Bekannt sind Picassos Spiel und Strategien mit seinen Galeristen und Sammlern, um die Kontrolle über die Preise seiner Werke zu behalten. Immer die Konkurrenz mit Matisse, es hat es immer gegeben. Es ist Teil, ich kann dieses Buch nur empfehlen, von Fitzgerald, Making Modernism, wo er nachweist, wie Picasso zum Teil den Stil wechselt, um gegen Matisse auszustechen oder die Preise gehen zu lassen. Also die Stilentwicklung von Picasso ist zum Teil rein strategisch, marktstrategisch zu erklären, nicht als Gänsemarsch der Stile. Eine Kunstgeschichte der Moderne gibt es noch nicht. Es gibt viele. Eine Geschichtsschreibung, die einen Gänsemarsch der Stile hin zur Abstraktion entwickelt und eine Abfolge von Heroen, ist heute nicht mehr haltbar, wenn doch sehr weit betrieben wird. Heute ist ihr Bewusstsein, dass es sich um ein multifaktorielles Geschehen handelt, da. Es gibt institutionsgeschichtliche Aspekte, systemtheoretische Probleme und das Hauptproblem eben die Quellenkunde. Es gibt unendlich viel Information, aber wenig Wissen. Es gibt so viel Information, dass man schon gar nicht mehr weiß, damit umzugehen. Und wer interessiert sich dafür? Wirklich. Wenn Sie als Nachwuchswissenschaftler Karriere machen wollen, sollten Sie gewisse Themen meiden. Heute konkurrieren viele Informationsquellen und Produzenten miteinander. Raum und Zeit für die Transformation von Information in Wissen, Erlebnis und Erfahrung ist kaum noch gegeben. Gerade im Moment, wie gesagt, wird die Universität zerschlagen in eine modularisierte, bessere Volkshochschule. Während die Moderne früher alle 50 Jahre revidiert wurde, schreibt und modelliert sie sich heute ständig selbst. Künstler bauen ihre eigenen Museen, Herr Jad zum Beispiel, schreiben ihre eigenen Werkverzeichnisse, unterhalten ihre eigenen Hofschriftsteller, Sammler bauen ihre eigenen Museen, schreiben ihre eigenen Kunstgeschichten oder beteiligen sich am Betriebssystem Kunst. Jeder lässt seine Gedanken drucken in Reihen, die als Archive der Gegenwart gelten. Für Studierende ist, wie gesagt, gedruckt. Qualitäten von Texten sind kaum noch vermittelbar. Insbesondere durch die Verfügbarkeit vieler Informationen über das Netz heißt heute Bildwerke herunterladen, sie auch kennen oder verstehen. Ich beobachte in den letzten Jahren, dass die Studenten immer blinder werden. Sie können unglaublich schöne PowerPoint-Präsentationen machen, sie können die dollsten Bilder zeigen, aber sie können sie nicht beschreiben. Sie können nicht sagen, was sie sehen. Das ist die Zeit, die Chance hier für Orte mit realer Kunstbegegnung, realer Kunsterfahrung, eine andere Qualität der Vermittlung zu entwickeln, wie das in den Kunstvereinen der Fall ist. Während früher Wissenschaft hier und Kunstkritik dort betrieben wurde, sind die Grenzen fließend geworden. Es rühren viele Manager of Meaning am Brei der Bedeutsamkeit. Der Kampf um die Deutungshoheit wird aber weniger in der Theorie als in der Dicke und Farbpracht der Publikation, in Pracht der Einladungskarten gesehen. Es ist weniger wichtig, was etwas darstellt, als in welchem Museum Sammlung, wieso in welcher Sammler das schon gekauft hat. Die Differenz heute: scheinbar viel mehr Möglichkeiten und mehr Verfügbarkeit. Aber wie gesagt, nochmal die Frage von Dirk Kaiser, die Kriterien. Das Kriterium, wenn Sie über eine Kunstmesse laufen, die Leute kaufen mit den Ohren. Wer hat das schon in der Sammlung? Wer hat schon mal einen Preis bekommen? Es gibt weder ein Zentrum noch eine Peripherie. Und auch das kritische Potenzial bildet heute seine eigene Akademie. Ich empfehle dazu das Buch von Marius Babillas im Zentrum der Peripherie, Kunstvermittlung und Vermittlungskunst, wo Sie die Selbsthistorisierung der Gegenwart beobachten können. Was im Englischen Tenured Radicals bezeichnet wird, also der verbeamtete Radikale, man wird heute von Institutionen bezahlt dafür, dass man sie kritisieren darf. Das System ist so flexibel und selbstgefällig, dass es sich leisten kann, die Selbstbefragung mitzufinanzieren, aber auch nur in Grenzen. Womit wir wieder da sind, wo wir angefangen haben, Kunst und Geld. Was zur sogenannten Ächtung der Ökonomie zu sagen gibt, wurde bereits gesagt. Sponsoring, Kulturfinanzierung, PPP und so weiter. Auch über die lange Geschichte der Spender und Mäzene seit dem Mittelalter, die Giottos, die Tizians und die Veronese finanziert haben, auch nicht selbstlos. Auch die Wissenschaft ist auf Geld angewiesen, die berühmte Drittmitteljagd. Dass das kulturelle Proletariat, zu dem wir gehören, sich als Aristokratie des Geistes verstand oder versteht, dass Gesellschaftskritik zur Aufgabe der Kunst gehört, das ist doch bloß mehr Folklore. Wir leben in einer Scheinwelt. Wir betreiben Schattenboxen. Von den anderen Qualitäten der Rede, der Kunst, die in Nischen praktiziert, die werden noch in Nischen praktiziert, es wird ihnen keine größere Öffentlichkeit gegeben. Das heißt, wir müssen lernen, etwas mehr Respekt vor den Werken zu bekommen, gegen die Überheblichkeit der sogenannten Deutungskompetenz, die Werke nicht zur Geist einer Theorie oder zu Denkmoden degradieren, sondern sie wirklich anschauen und vermitteln. Die Reflexion darüber, wie sehr die Medien die Form und Wissen des Denkens beeinflussen, hat noch gar nicht richtig begonnen. Im Gegenteil, im Moment wird in der Universität E-Learning, sprich elektronisches Lernen, Bilder runterladen, nicht mehr Manpower zum Vermitteln. Das Bewusstsein der Geschichte des eigenen Denkens führt dazu, sich die eigene Historizität und Zeitgeistbindung einzugestehen und eine wachere Zeitgenossenschaft zu entwickeln. Die eigene Verflechtung mit dem Betriebssystem Kunst muss man erkennen und die gesamte Lage in Betracht ziehen, eine Verantwortung für einen Kulturauftrag übernehmen, anstatt sich in einem Pseudo-Elfenbeinturm zu verschanzen. Zum Schluss möchte ich nochmal Walter Graskamp zitieren, der sagte am Schluss seines Buches über Kunst und Geld: Denn die Kultur ist das traditionelle Waffenstillstandsgebiet der bürgerlichen Gesellschaft. Das stellt er fest, nachdem er kritisch die Sponsorenkultur untersucht hat, dass man eben nicht nach den Quellen fragt. Es ging damals um diese Debatte, das ist eine ganze Weile her, als der Petrarca-Preis an Handke verliehen werden sollte. Und es hieß, dieser Schmutzblattverleger könnte keinen Petrarca-Preis aufgeben, das ist aber lange her. Trotz allem muss festgehalten werden, dass die bürgerliche Demokratie, demokratische Verfassung bisher die sogenannte Freiheit der Kunst gewährleistet. Ich möchte nur hinweisen auf die Lage der Gegenwartskunst in Russland, wenn Galeries zusammengeschlagen werden oder Ausstellungen geschlossen. Oder in China. Alle gehen zur Loben den neuen chinesischen Markt, sprechen aber nicht davon, was in Künstlern passiert, die nicht ins Schema passen. Vielleicht steht es an, diese Freiheit der Kunst, die ich eben als Folklore oder als Trugbild, die Kunstgeschichte entwickelt, gesprochen habe, neu zu bestimmen. Die Autonomie anstatt als Illusion und Schein vielleicht doch ernst zu nehmen. Ich habe vorhin gesagt, im Westen nichts Neues. Ich möchte nicht alten Wein in neuen Schläuchen bieten. Aber ich möchte auch die Rolle der Non-Profit-Organisationen und der akademischen Kunstgeschichte zum Beispiel sehen als eine Gegenkraft gegen die Instrumentalisierung, die Standardisierung, die Placebo-Funktion der Kunst. Eben ein Ort, wo an der Selbstständigkeit der Kunst gearbeitet wird. Und ich weigere mich inständig, irgendwelchen Bedeutungserzeugungskombinaten beizutreten. Und leider habe ich das Schema nicht dabei, aber Sie kennen es alle. Der Bongard hatte mal so eine Wertrechnungstabelle entwickelt mit ganz vielen Momenten. Ein komplexes Zusammenspiel von Diskursen und Ausstellungen. Es gibt drei Agenten der Wertproduktion. Die Diskurse, die Ausstellungen und der berühmte Marktwert. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Wir haben vorhin gesehen in der ersten Tabelle von Herrn Schmidt-Wulfen, dass diese großen Summen nur ein ganz kleiner Teil sind. Die Produktion von Literatur und von Information muss heute mehr reflektiert werden, weil alles gedruckt wird. Dagegen anzuschreiben ist kaum möglich. Sie können kaum gegen die Kombinatrichter aus Kombinat Beuys anschreiben. Und das Interessante ist jetzt am Schluss, dass letztlich, was mich amüsiert, dass die Museen immer noch das letzte Glied der Bedeutungs- und Wertsetzungskette sind. Deswegen die Museen sehr viel mehr in den Fokus genommen werden müssen. Die Museen, die am Ende der Wertschöpfungskette sind, an dessen Beginn die Kunstvereine sind, die als Trendscouts bezeichnet wurden. Das heißt, die Museen und die Kunstvereine nicht dafür da, dass sie diese gute TÜV-Plakette garantiert interesseloses Wohlgefallen geben, sondern kritisches, Abstandnehmendes nimmt. Wie gesagt, dass sehr viel Information vorhanden ist, wenig Wissen, und die Kunstvereine und die Museen sollten zu Wissensproduktionsstätten werden. Wie gesagt, es gibt sehr viel Literatur, aber es wird nicht darüber gesprochen, wer, wie, was, wann, wo und warum gesagt hat. Ein der Hauptprobleme, also wenn Studierende über Gerhard Richter arbeiten, es gibt unendlich viele Zitate, die von Herrn Obrist dankenswerterweise herausgegeben worden sind, aber ohne Datum. Also, dass der Herr Richter 1996 klug über ein Bild von 1966 spricht, ist ja relativ klar. Aber das kann man doch nicht benutzen, das sind noch keine Quellen. Seit den 80er Jahren gibt es diese Beschleunigung von Promotionsliteratur, von Gebrauchsanweisungen. Also ich erinnere nur an das berühmte Buch Hunger nach Bilder, also mit der Kunst, der Waschzettel mitgelieferte, die Gebrauchsanweisungen gleichermaßen. Und ich habe mich schon oft mit Jeff Fall und Luc Tommels angelegt, die zu den Bildern die Gebrauchsanweisungen liefern. Weil ich sage, entweder traust du deiner Kunst nicht zu, du hältst mich für doof. Beides ist nicht gut. Und was machen die Kunsthistoriker? Sie wiederholen. Wenn sie der Fink Verlag ist groß in dem Literatur über geistige Kunst herauszugeben, was die Wissenschaft in Anführungsstrichen sagt, eine Paraphrase dessen, was der Künstler gesagt hat. Ein Buch über Dan Graham ist, was Dan Graham gehört hat, mit einer Fußnote eines Kunsthistorikers. Wo Werke interpretiert werden, laut Interpretation des Künstlers, aber nie geguckt wird, ob es auch funktioniert. Je weniger die Kunst im realen Leben greift, umso mehr schafft man eine Parallelwelt der Bedeutsamkeit in den Büchern, in den Ausstellungen. Kunst ist weniger entstanden als ein Risikofaktor, hat mal die NZZ geschrieben. Damals ging es um Marthaler in Zürich. Sollte man auch die Wissenschaften, Universitäten und die Orte wie der Kunstverein, die Nicht-Non-Profit-Orte, als Orte der Resistenz und Dissidenz, als kreative Orte von Schaffung, von Gegenerinnerungen schaffen. Modelle eines anderen Umgangs bieten, Denkräume öffnen, Verständnisangebote machen, nicht Gebrauchsanweisungen liefern. Ich war vorhin sehr in einem kurzen Gespräch, hat vorhin jemand das Wort Bündnisse schaffen gesagt. Ich war so dankbar, dass es schon wieder Networking hieß. Man ist so noch am Networken. Und man sollte auf seine Sprache achten. Auch das Wort Strategie, was ich übrigens halt weglasse, diese Militarisierung der Sprache ist schon mal zu viel. Sich dieser Relevanzproduktion entziehen, störrisch sein, maulig sein. Und das Museum als Schutzraum, aber nicht als Reservat entwickeln. So auch die Kunstvereine. Ich danke den Kunstvereinen, dass ich wieder immer austoben darf, und ich danke für ihre Geduld. Und wenn Sie Fragen haben, ich antworte gern. Ich muss mal ganz kurz ein Nachwort. Ich habe was vergessen vorhin. Ich wollte Herrn Schmidt-Wulfen korrigieren. Also Herr, was er über Eliasson sagt, ist richtig, aber ich möchte noch betonen, dass Eliasson ein Großteil seines Geldes, was er einnimmt, für Drittweltprojekte ausgibt. Wenn er mit Vuitton arbeitet, gibt er das Geld, was er einnimmt, dann auch aus für Hilfsprojekte in Äthiopien. Also das sollte man auch sagen. Er schafft Arbeitsplätze, er verdient gut Geld, aber ein Großteil des Geldes wird in Drittweltprojekte investiert. Das sollte man auch sagen. Okay.
Vielen Dank, Frau Bonnet. Ist das Mikro an? Ja, es ist an. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Es gibt Saalmikros, wenn Sie die Hand heben, dann wird Ihnen das gebracht. Wenn das jetzt nicht sofort jemand tut, doch, da hat schon jemand getan. Ich möchte trotzdem mehr herausnehmen, ich habe ja hier Privilegien, quasi ganz kurz eine Frage selber anmoderierend loszuwerden. Bei dem Vortrag, ich finde das sehr interessant, ich habe mich zwischendurch gefragt, ist das jetzt eigentlich eine sehr pessimistische Perspektive? Dann wiederum an anderen Stellen wurde das ja aufgelöst, Sie haben dann sehr quasi in so eine etwas aporetische Richtung geredet, also dass auch, dass es keine Instanz außerhalb dieser Funktionalisierung von Kunst gibt und so weiter. Und die Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist, ob man das Ganze nicht auch positiv sehen könnte. Also das ist jetzt etwas provokant und auch ketzerisch gefragt. Könnte man diesen Aufmerksamkeitsboom nicht eben auch im Sinne einer Verbreiterung als Vergesellschaftung bezeichnen? Und müsste man nicht vielleicht, wie Sie es ja auch selber gesagt haben, wenn die Kunstgeschichte da schon immer mit drin verwickelt ist in dieser Kommerzialität und so, sollte man nicht vielleicht, wie Sie es getan haben, am Ende nicht für einen Rückzug in die Autonomie plädieren, sondern vielleicht in ein Anerkennen der Heteronomie, das heißt eher eine Kunstgeschichte der kommerziellen oder der funktionsbehafteten Kunst zu erarbeiten. Das ist etwas provokativ, ja, aber...
Nee, Sie haben recht. Also ich bin nicht für den Rückzug in die Autonomie, sondern ich bin dafür, die Autonomie aus der Parallelwelt rauszunehmen und ihr mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Sie werden störrisch sein, maulig sein und eben realo werden, also aufzuhören. Es gibt das durchaus. Ne? Es gibt sehr gute... Literatur, es ist alles sehr gut analysiert werden und auch so geschrieben, dass es jeder verstehen könnte. Aber es ist, also Sie kriegen kaum Möglichkeiten, das zu publik zu machen. Traumhaft ist, wenn man eine Ausstellung machen kann, wo man das realisieren kann. Ich finde auch, also wie gesagt, ich bin auch nicht, es muss nicht, es gibt ja auch, wie gesagt, wie es dieser Direktor des Museums Picasso in Barcelona, der keine Lust mehr hat auf diese Massen, die ins Museum kommen, von dem er weiß, es passiert nichts. Also er hat zwar die Quoten, aber die Menschen nehmen nichts mit für die Kunst. Ich bin für also mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeit, einfach mehr in die Öffentlichkeit geht, mehr klar machen, was man macht. Also ein Beispiel, also ich habe vorhin gesagt, ich bin auch Mitglied der Kommission des Bundes zur Ankauf der modernen, der zeitgenössischen Kunst und ich bin dafür, dass wir das, was wir da machen, auch darüber reden und wir haben jetzt Interviews gegeben, das sind Steuergelder und wir kaufen Kunst ein mit dem Bewusstsein, dass es Steuergelder sind, dass es für den Bund und für die Menschen ist und sind auch bereit, darüber zu reden, dass man das nicht eben so alles im Geheimen macht und dass man den, also mehr öffentlich, also es passiert ja auch, aber es ist eine Sache von Einsatz eines jeden, dass man sich zu nichts zu fein ist. Ich kann mich erinnern, als wir die KAB gemacht haben, haben viele Kollegen die Nase gerümpft, weil es ja Volkshochschule. Schließlich heutzutage sind viele daran interessiert, das, was sie in ihrem sogenannten Elite, wenn es das überhaupt noch gibt, auch in der größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist im Alltag. Also nicht ins sich rückziehen, im Gegenteil, also sozusagen eher so Ölfleckenmäßig machen, so wie eine Säure am besten so. Ätzig, seien Sie ätzig.
Also ich habe mehrere Hände gesehen, die erste war hier vorne.
Dankeschön. Ich formuliere so kurz, wie es möglich ist, da sicher noch viele was fragen wollen, aber kürzer geht es nicht. Folgendes fiel mir ein, als Sie sagten, und das Publikum steht draußen Schlange, um die Quote zu erfüllen. Also das Publikum nur noch als Quotenfüller. Jeder hat die dreifache Schlange um die Nationalgalerie gesehen. Also so, Punkt. Dazu fiel mir ein, dass in Dahlem, im Museum für asiatische Kunst, also ich habe seit 68 Kunstgeschichte studiert und geforscht und ich mache jetzt chinesische und japanische Kunstgeschichte an der Humboldt-Uni. Ich erlaube mir einfach meine persönliche Feststellung, dass die ständige Wechselausstellungen aus dem Depot im ersten Stock des Asiatischen Museums in Dahlem, China und Japan kunsthistorisch eine weitaus größere Bedeutung haben als die MoMA-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie.
Ja, dann machen Sie das bekannt. Dann machen Sie das bekannt. Reden Sie davon.
Ich wollte Sie aber einladen, um eventuell noch etwas zu sagen, wenn Sie Lust haben. Yeah. Weil ich bin völlig Ihrer Meinung in allem, was Sie gesagt haben, also stelle ich das jetzt nicht als Frage, aber vielleicht können Sie noch ergänzen, wenn Sie Lust haben. Also Das Museum hat 0 Cent für Werbung, es ist eines der staatlichen Museen. Es hat auch 0 Cent für Ankäufe. Ja. Professor Dr. Willibald Veit, der Direktor, hat als einziger die Direktorenriege der staatlichen Museen, also entweder den Mut oder die Wut gehabt. Mhm. In der 100-Jahres-Ausstellung letztes Jahr hing ein großer Karton. Im Buddhismus da unterstellt, seit 1927 haben wir nichts mehr aus eigenen Mitteln ankaufen können. Damals ist im Auftrag des Museums einer in China und Japan gewesen und hat die Sammlung zusammengekauft, die jetzt in Petersburg und in Moskau lagert. Ich mache es jetzt ganz kurz. So, und,
ja, nee, machen Sie Bündnisse. Ich meine, es gibt hier eine Humboldt-Universität, die Weltkunstgeschichte betreibt. Holen Sie die ins Haus, die sehr viel Aufmerksamkeit haben in den Medien. Holen Sie die Leute ins Haus. Ich arbeite mit dem Kunstmuseum und Kunstverein, wir machen Ausstellungen zusammen. Holen Sie die Leute ins Haus.
Was sagen Sie dazu, dass das Museum 0 Cent, also ich zitiere zum Schluss von Veit, da stand, wir verlieren wiederum jetzt den Anschluss an den Entwicklungen in China und Japan, weil wir wieder wie seit 1927 nichts ankaufen können. Das ist auch ein Skandal.
Es gibt ein Haus der Kultur und der Welt
die haben keine Sammlung, genau wie die Kunstvereine.
Ja, die haben 100.000 Euro, um mit den chinesischen Künstlern essen zu gehen. Sollen sie davon die Hälfte abkriegen, ins Museum gehen? Reden Sie mit den Leuten. Was machen, wofür wird das Geld ausgegeben im
Haus der Kultur und der Welt? Was sagen Sie dazu? Ein zusätzlicher Skandal, dass die staatlichen Museen 0 Cent Ankaufsetat haben.
Ich sage lieber nicht, wie viel Geld wir haben beim Staat zum Einkaufen. Weniger als die Sparkasse in Bonn, aber es macht nichts. Ich sage, schaffen Sie Bündnisse. Es gibt, gerade in Berlin, gibt es im Haus der Kultur und der Welt, es gibt Leute, die über Weltkunstgeschichte arbeiten, holen Sie die Leute her, machen Sie ein Podium, gehen Sie an die Zeitung, machen Sie das. Wir machen das in Kleinen in Bonn, wir machen Talks für die Menschen, erklären denen Kunst. Meine Vorstellung ist voll von Leuten, die von der Straße kommen.
Ich würde gerne überleiten zur nächsten Frage, da oben war eine.
Ist sie an? Ja.
Ist an, ja.
Frau Bonnet, der Arnold Gehlen hat gesagt, es ist ein Kunstwerk des 20. Jahrhunderts ohne Kommentar nicht vorstellbar. Das heißt, es gehört zusammen. Wenn das so ist oder man diesem Gedanken folgt, dann ist ja diese Ebene, die Sie hier ständig, also herbeigeschworen haben, die der Vermittlung eine ganz wichtige. Meine Frage wäre, wie wollen Sie denn die Ehrlichkeit oder die Selbstreflexion in diese Institute bringen? Glauben Sie, dass das, was Sie aus Ihrer Position der Universität hier sagen können, Sie haben das ja selber betont, glauben Sie, dass das ein Kunsthallendirektor machen kann vor dem Publikum? Nein.
Nee, das stimmt. Also,
wir uns nicht missverstehen, es gibt auch Leute, die das schaffen, dann müssen sie aber, nenne das jetzt mal gesamtpolitisch, das nicht parteipolitisch abgesichert sein, das wissen wir alle. Ja. Sonst können es sich wirklich nur Menschen aus ihrer Akademie.
Ja, okay, aber nur ganz kurz, also das mit dem, die Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst ist eine alte Kamelle, die nicht stimmt. Von dem Moment an, wo es Kunst gegeben hat, in der Renaissance hat es Kommentare gegeben. Die guten Künstler sind Künstler geworden, indem sie geschrieben haben, Albert die Brüder, das brauche ich nicht zu erzählen. Kunst hat sich immer erklärt, hat immer Texte gehabt. Niemand hat je Kunst außer rein Eingebung. Das ist eine olle Kamelle. Also das hat es immer gegeben. Das ist eines andere ist, aber die.
Gehlen hat gesagt, es gehört dazu. Das ist was anderes.
Es hat immer, also jede, gerade jede Kunst, die den Kunstanspruch hat, ist mit Texten behaftet. Entweder selbst geschrieben oder von Kommentaren, die es erklärt haben. Von Anfang an, von der Renaissance, von Dürer angefangen, über Alberti Brunelleschi. Ich kann sie alle aufzählen bis heute. Gänsemarsch der Stile. Das eine. Das andere ist eben, Sie haben recht. Also ich habe im Museum gearbeitet, im Museum Ludwigshafen, in den 70er Jahren. Wir sind in die Fabrik gegangen, die BASF-Lehrlinge abgeholt, haben sie von den Malevich geschärft, den Malevich erklärt. Das waren aber 70er Jahre. Ich habe Pelzisch gelernt, um Leute die Kunst beizubringen. Das war 70er Jahre. Heute, es ist immer noch so, wenn wir in Bonn irgendetwas angehen, wo wir mit den Menschen über die Kunst reden, ist die Bude voll. Es gibt einen Bedarf nach Kommunikation, nach Reden über Kunst, die man verstehen kann. Und sie können sehr komplexe Zusammenhänge auch so erklären, dass es jeder versteht. Das ist absolut mal. Aber soll ich die richtige Antwort geben? Wenn Sie das wirklich durchgehend machen, wenn Sie sich auf die Kunst wirklich einlassen, über die Kunst reden, werden Sie so selbstbewusst, so kritisch, das will ja niemand haben. Dann wird Ihnen das, wird das reale Leben vor der Tür nicht leichter. Das, wenn Sie bewusst sehen, analytisch sehen, Ihre Sensibilität, Ihre Wahrnehmung differenzieren, werden Sie ein unangenehmer Bürger. Das will niemand. Nicht wirklich.
Aber ich wollte sagen, genau das ist ja in den 70er Jahren, verstehen Sie, schiefgegangen. Sie haben es ja gesagt, wir haben die Schrifttafeln ja gemacht.
Ja.
Also, es ist nicht durchgesetzt gekommen. Nein. Das ist also, glaube ich, eine ganz schwierige Sache. Dieser sogenannte selbstkritische und auch der kritische Moment gegenüber dem, was in Museen hängt und warum es da hängt. Ja.
Okay. Ich habe ja den Eindruck, das war jetzt schon das zweite Gespräch, was sich sehr gut dazu eignet, dass auch bilateral noch zu vertiefen. Da habe ich noch eine Hand gesehen. Entschuldigen Sie noch ganz kurz, Frau Bonnet bat darum, ob man sich kurz vorstellen kann, namentlich, dass sie einen Eindruck bekommt, aus welcher Perspektive gesprochen wird.
Ja, ich bin Henrik Wolf, ich bin Künstler hier in Berlin. Und Sie kommen mir, also mir kommt es ein bisschen so vor wie eine Mutter, der ihre Kinder irgendwie nicht recht sind. Also es kommt mir vor, als wenn Sie genau das beklagen, was Sie fordern. Ja, dass also auf der einen Seite die Künstler immer schon von Parvenus abhängig waren, aber jetzt werden Sie selber Parvenus. Die Kunststudenten machen PowerPoint-Präsentationen, das gefällt Ihnen nicht so gut. Aber das ist doch, glaube ich, genau das, was heute passiert und was vielleicht auch Sie und andere geholfen haben, auf den Weg zu bringen.
Also, nein. Erstens habe ich nichts dagegen. Also, ich finde es wunderbar, dass die Künstler sich organisieren, dass sie reden. Ein Künstler darf sagen, was er will, solange er will. Aber mein Job ist nicht, ihn nach dem Mund zu reden, sondern mein Job ist zu sagen, er hat das gesagt, dann, wieso und warum. Und das zu analysieren und um mir anzuschauen. Das ist mein Job. Mein Job ist nicht, also ist zu dokumentieren, was sie sagen, das zu analysieren, zu beschreiben, um meinen Beitrag zu machen. Ich habe nichts gegen PowerPoint-Präsentationen im Prinzip. Nur die Situation ist effektiv so, dass man sich heute begnügt. Es gibt keine, man lädt alles runter. Sie können nicht mehr schauen. Ich habe eine Woche gebraucht, um eine Verkündigung Frau Angelico zu beschreiben zu lassen. Dass sie beschreiben, was sie sehen. Sie sind mit Nintendo groß geworden, mit Pokémon, mit allem, aber sie können nicht sagen, die Figur ist im Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, die Figur ist größer oder kleiner. Sie haben kein Vokabular. Oder ich muss das, was man sieht, zu analysieren. Und das fehlt. Ich habe überhaupt nichts gegen PowerPoint, im Prinzip. Wenn man es benutzt, um etwas zu analysieren, nicht um anstatt zu analysieren. Das ist mein Problem. Und ich meine, besuchen Sie ein Atelier mit einem Kurator, kommt in ein Atelier eines Künstlers, schaut kurz auf die Bilder und liest die Kataloge.
Entschuldigung, aber ich
glaube... Guckt nicht die Werke an.
Ja, ich meine, wenn man ein bisschen mit dem Computer arbeitet, arbeiten wir ja zum Beispiel mit Ebenen. Die machen genau dasselbe, was Frau Angelico vorher gemacht hat. Vielleicht nicht in der Perfektion.
Nicht der Student, der ein Bild aus einer Abbildung runterlädt.
Doch, ich glaube, da unterschätzen Sie das einfach. Und also es kommt mir so ein bisschen so vor, wie, wissen Sie, ich habe die Zeit erlebt, als Günter Wallraff das Buch über die Bild-Zeitung geschrieben hat. Mhm. Und es gab damals bei den Linken so eine Idee, die Arbeiter, die das lesen, wüssten nicht, wie doof das ist, was sie da lesen oder was dahinter steckt. Das ist ein pädagogischer oder didaktischer Ansatz. Und ich finde, das stimmt nicht so ganz.
Ich lade Sie herzlich ein, ins Propedeutikum mitzugehen, 2 Stunden. Dann sprechen wir nochmal davon.
So, jetzt gibt es hier in der Mitte noch eine Frage, das Mikro ist angekommen. Würden auch Sie bitte sagen, Ihren Namen?
Ja, ich bin Anne Luther, ich studiere Kulturwissenschaften und ich glaube, ich bin hier jetzt aus dieser jüngeren Studentenfraktion. Und ich habe ein kleines Problem damit, diesen Imageverlust sozusagen, der in den 80er Jahren irgendwie die Kunst auf dieses elitäre Niveau gehoben hat, jetzt wieder meiner älteren Generation irgendwie vermitteln zu können. Also ich möchte jetzt sozusagen die Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland irgendwie wieder auf ein Niveau heben, dass alle Menschen in Deutschland vor allen Dingen Spaß daran haben, einfach mal in ein Museum zu gehen und sich nicht verarscht fühlen. Also nicht keinen Zugang in einem Museum zu haben. Ich frage mich, warum Museen in Deutschland oder Galerien immer noch dieses elitäre Image verfolgen, oder das regt mich quasi richtig auf, und ich meiner Mutter nicht vermitteln kann, warum ich Interesse an Kunst habe, beziehungsweise an der Kulturlandschaft. Und ich frage mich, Sie sagten, Sie sind in den 70er Jahren mit Leuten von der Straße in Museen gegangen, aber ich frage mich, wie... Ja, aber wie kann unsere Generation das schaffen? Wie können wir sozusagen aus diesem auch Wust dieser Informationen weiterleiten an die ältere Generation, die sozusagen überhaupt gar keinen Bock mehr auf Kunst hat? Weil
indem Sie also persönlich werden und sagen, also was ist für Sie? Ist immer ein gutes, das mache ich auch bei meinen Studenten. Die erste Frage: warum sitzen Sie hier? Was wollen Sie von der Kunst? Was wollen Sie damit machen? Wie oft gehen Sie ins Museum? Und ich gehe mit denen ins Museum und stelle mich vor die Bilder und schaue ich erstmal schauen und was macht es mir? Und seien Sie persönlich. Vermitteln Sie erstmal persönlich und zeigen Sie, wie aufregend es ist, was man mehr sieht und man mehr weiß. Das Hin und Her. Man kann nicht sich davor stellen, man weiß es. So dieses Hin und Her zwischen diesen. Es ist Knochenarbeit, es ist Kernarbeit.
Aber ich plädiere dafür, dass die Museen sozusagen diesen Zugang irgendwie schaffen. Mich ärgert das, dass ich in ein Museum reingehe und mir sozusagen ohne Zugang...
Das machen aber viele. Also ich meine, ich gebe es in der Tat eine Situation, dass das museologische Reflektieren über den Zustand der Museen in Deutschland, in Europa, also weltweit zurück ist. Das ist in England und vor allem in Amerika sehr viel weiter. Also das museologische Nachdenken über, was man Grammatik of Display nennt, oder das Heranführen an. Es gibt sehr viel Führung, wenn Sie auf der Documenta waren. Also die Führungen waren immer ausgebucht. Also wenn Sie ein Gesprächsangebot machen, das wird immer, immer angenommen. Also ich meine, es gibt Museen wie das Diözesanmuseum in Köln, das verbietet sich Führungen, weil es ein Ort der Meditation, die vielleicht die Ästhetik von den Zungen stören, wenn sie laut reden würde, das gibt es auch. Aber es ist nicht überall ein Diözesanmuseum. Ja, und ich denke, es gibt sehr viel. Gehen Sie nach Dahlem, die Museen sind leer. Sie können also Ihre schwierige Tante mitnehmen und Sie anbrüllen. Alles erklären stört niemand. Es gibt ein Verhaltenskodex im Museum, ist darüber schon geschrieben worden, eben, warum flüstert man im Museum? Also ich schreite mit Leuten, lege ich mich an, seien Sie nicht so laut, sage ich, Entschuldigung, bin ich in der Messe oder wo?
No? Mein Problem ist der Zugang durch die Bildung und der Zugang zur Kunst. Also sozusagen, wann fängt das an, dass ich oder dass wir oder wer auch immer hier sitzt, sozusagen Zugang zu Kunst und Zugang zu Museen und Zugang zur Interpretationsfreiheit schafft? Sollte das nicht schon längst im Bildungssystem irgendwie verankert sein?
Das sollte in der Schule anfangen, in der Tat.
Genau, das sind Fragen, die mich irgendwie ärgern und beschäftigen. Und
also ich meine, Sie wissen erst, was abgebaut wird in der Schule, ist Kunst- und Sportunterricht. Ja, das ist ja alles so vergeudetes Humankapital, wie Sie wissen. Wir haben sehr viele Kunststudenten in Bonn. Ihre Studiengebühren werden abgezahlt für die Mathematiker, die das ja besser brauchen können als wir. Davon spricht auch niemand.
Aber ist es nicht unterdessen klar, dass eher Events besucht werden, also Kunstveranstaltungen als große Events, die dargestellt werden, anstelle kleine Kunstmuseen, wo...
Das hat ja der Herr Schwindhoff von gerade besprochen, aber ich denke, wir sind ja unter anderem hier, es gibt hier sehr viele, die das betreiben, und ich sage, fangen Sie damit an, dass Sie das in Ihrem Umkreis betreiben, und machen Sie Werbung für die Orte, wo Sie es finden. Es gibt Orte, wo Sie es kriegen. Machen Sie es.
Ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihr Vortrag viel Diskussionsstoff angeregt hat. Na gut, okay, ich sehe noch eine Meldung, Stefan Dillemuth. Die nehmen wir noch mit.
Mein Name ist Stefan Dillemuth, ich bin Künstler. Ich wollte Sie noch mal fragen, da Sie ja angedeutet haben, dass die Universitäten momentan sozusagen am Abkacken sind, die Forschung dort, das ist auch etwas, was ich absolut teile. Aber Sie meinten dann, dass vielleicht Kunstvereine oder andere Institutionen sozusagen Forschungsarbeit übernehmen könnten. Sie das?
Also, ich sage mal, Forschungsarbeiten, aber ihre andere Form der Kommunikation, ihre andere Kultur von Zeigen, von Sehen, von Vermitteln betreiben und sich also Bündnisse machen. Also ich mache zum Beispiel jetzt im Herbst etwas mit dem Kunstverein zusammen über Kunst und Politik. Und ich versuche, Gelder zu beantragen über die Wissenschaft, während der Kunstverein über die Künstler Geld beantragt. Und wir schaffen Gespräche zwischen Kunsthistorikern, Künstlern, Kunstkritikern und das normale Publikum. Das haben wir letztes Jahr gemacht mit dem Kunstmuseum, dem Kunstverein und Kunstgeschichte-Institut. Der war Baldessari, also Baldessari, über Konzept Kunst. Und wir hatten also Heroen der 70er Jahre dabei und junge Leute. Und es war unglaublich spannend, die zusammenzukriegen. Und sowas einfach zu machen, weil eben, also in der modularisierten Kunstgeschichte kann ich das auch nicht mehr machen. Also ich habe normalerweise 9 Stunden Lehrverpflichtung, ich mache 16, damit ich noch zu dem komme, was mich eigentlich interessiert. Also, aber das ist, man sollte also Partnerschaften, Bündnisse schaffen, wo man das auch macht. Und es funktioniert, ich meine, okay, Bonn ist praktisch, weil es eine kleine Stadt ist. Wenn Sie in der Uni mitten in der Stadt zur günstigen Zeit eine Vorlesung halten, kriegen Sie Leute vor die Flinte und das müssen Sie benutzen. Das mache ich.